Musst du auf Toilette?
Ich überleg's gerade noch.
Du überlegst eben gerade noch. Damian meinte eben gerade so, boah, bevor es eine Pipi-Unterbrechung geht, gehe ich lieber erstmal nochmal. Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Wir machen eine Umfrage.
Ja.
Ich habe die letzte Umfrage nicht vergessen unter dem letzten Podcast. Ich bin sehr happy drüber. Aber geht ihr provisorisch auf Toilette? Also seid ihr Menschen, die sagen, hey, ich gehe so provisorisch, oh, lieber, weil ich jetzt länger nicht kann. Ich persönlich kann das nicht, weil wenn ich mich zwinge, dann muss ich danach dringender.
Ja, also ich gehe auch nicht provisorisch, sondern ich gehe voraus. Also ich gehe vorausschauend, ich gehe für die Zukunft.
Okay.
Zum Beispiel nachts. Ich muss nachts ja sehr häufig auf Toilette.
Aber das hilft doch nicht, du gehst dann nachts trotzdem
dreimal. Was im Defender bei uns in Defi sehr umständlich ist.
Es ist wirklich ätzend, wenn man nachts auf Toilette muss, muss er erstmal so wie so ein Klettergerüst runterklettern.
Und würde ich davor nicht zweimal hintereinander gehen, müsste ich nachts zweimal gehen und so nur einmal.
Deswegen kann aber ich einmal am Anfang bist du vor 3 Wochen bist du immer noch jeden Tag, jede Nacht zweimal gegangen. Du hast sogar deine festen Uhrzeiten.
Ja, jetzt ist es anders. Jetzt gehe ich für die Zukunft.
Okay, sehr gut. Also, wir halten fest, Damian kann für die Zukunft Pipi machen.
Ja, kann ich jeder. Ich bin eine Pipi-Maus. Weißt du, was du bist?
Was denn?
Du bist eine Rio-Maus.
Ich bin eine Rio-Maus?
Ja, süß, oder?
Ja.
Rio ist schon geil, oder?
Ach, das ist schon nice. Also, falls ihr in die letzte Podcast-Folge reingehört habt, dann habt ihr vielleicht rausgehört, dass wir Lust haben, alle Kontraste Rios irgendwie zu entdecken.
Ja.
Und das haben wir die letzten Tage auch gemacht.
In vollen Zügen, würde ich sagen. Also wir haben emotional, glaube ich, alles durchgemacht. Wir waren wirklich in Ecken, in Gegenden, wo davor jeder gesagt hat, geht da bloß nicht rein. Bis so, wir machen mal ein bisschen High Society und essen mal ganz oben auf den Zuckerhut. Das ist ja das Wahrzeichen. Rio de Janeiro ist einer der vielen. Oder? Rio hat einfach gefühlt an jeder Ecke hat Rio ein Wahrzeichen. Die Stadt ist einfach so geil. Und da haben wir einfach da oben mal gespeist. Also wir haben so viele geile Sachen gemacht.
Es ist wirklich unfassbar. Aber dazu kommen wir auf jeden Fall gleich. Eine Sache, die ich gerne noch kurz ansprechen wollen würde. Ich habe ja eben gerade etwas fertig geschnitten. Und zwar unseren neuen Vlog.
Den geilsten Vlog ever.
Ja.
Hast du so gut gemacht, wirklich.
Dankeschön.
Ich liebe diesen Vlog. Ich war gerade in der Preview. Da war ich eingeladen. Ganz persönliche Vorstellung. Es gab einen richtig schlechten Rotwein dazu. Aber eine gute Chips-Packung. Die hat es wieder gut gemacht.
Ganz klassisch Salz einfach nur.
Ich liebe den Vlog. Ich finde, da kommt der Charme Rios einfach so gut raus und die Scheiße, die davor passiert ist.
Aber der Charme Rios, da geht es doch auch gar nicht um Rio. Hast du eigentlich zugeschaut?
Das war der Charme vor Rio.
Schlechter Charme vor Rio. Genau, also vielleicht so ein bisschen zur Erklärung, weil wir wissen, dass ganz viele Leute von euch, die im Podcast zuhören, glücklicherweise noch unsere Vlogs auf YouTube schauen und dafür sind wir super, super dankbar, dass ihr dann auch so voll am Start seid. Also wir hatten jetzt, letzte Woche hatten wir da eine kleine Pause. Da haben wir den Vlog nicht gepostet, weil wir irgendwie, wir sind schon in uns gegangen, und haben sehr überlegt, wie möchten wir unsere YouTube-Vlogs gestalten.
Ja.
Und wir nehmen tatsächlich sehr, sehr viel auf, machen auch ganz viele Drohnenaufnahmen und oft hatten wir irgendwie das Gefühl, dass wir das nicht so gut einbinden
können. Wir hatten irgendwie geilere Aufnahmen, eigentlich eine geile Story, aber das kam in den Vlogs nicht so 100% rüber.
Es war auch immer irgendwie sowas Gestresstes. Also muss ich ehrlich sagen,
Genau,
noch schnell irgendwie dann so aneinander rein und es war dann noch immer alles super chronologisch so nach dem Motto. Mhm. Da hat man auch nicht einfach mal so ein bisschen geschoben, sage ich jetzt mal, oder übereinander gelegt, besser gesagt, damit es halt von außen verständlicher ist. Weil man muss ja sagen, wir beide erleben das ja und wir können das halt voll nachvollziehen dann so chronologisch. Aber als jemand, der halt von außen guckt und dann halt ein paar Minuten von der ganz Woche sieht, ist es natürlich total verwirrend. Oder muss man sich schon ein bisschen mehr Gedanken machen, wie das funktioniert.
Ich bin auf jeden Fall super gespannt, wie es ankommt.
Ja, ich bin auch sehr, sehr, sehr gespannt. Und deswegen wollte ich das auch so gerne in dem Podcast nämlich ansprechen, weil falls ihr den Vlog noch nicht gesehen habt, der gestern online gekommen ist, dann schaut sehr gerne bei uns auf YouTube vorbei. Und uns würde es so viel bedeuten, wenn ihr uns irgendwie Rückmeldung gibt. Also falls ihr es jetzt nicht direkt als Kommentar unter dem YouTube-Video machen möchtet, dann dürft ihr es natürlich auch sehr gerne als Direktnachricht über Instagram machen, über so, da sind wir. Also lasst uns sehr, sehr, sehr gerne wissen, wie ihr den Vlog findet. Das würde uns sehr viel bedeuten.
Ja, das stimmt allerdings. Und heute machen wir was ganz Verrücktes.
Was denn?
Das würdest du mir jetzt nicht glauben.
Nein.
Wir lassen den Status-Update raus.
Warum? Nein, ich musste kurz machen.
Doch.
Ich bin vorbereitet.
Wie?
Ja, natürlich.
Aber Kilometerstand ist immer noch gleich.
Ja, na und den gibt es trotzdem immer. Status-Update. Kilometer 17.644. Dieser hat sich nicht geändert. Hast du gemerkt, wie ich mich eben gerade gegen mich widersetze?
Wenn die Hosen anhat.
Ja, ja. Also, Laune ist tippitoppi. Wetter ist immer noch in Rio de Janeiro. Wie könnte es auch anders sein? Tippitoppi. Wir haben 20 Grad, 21, 22, 23. Absoluter Traum. Tatsächlich, der Hang, an dem unser Campingplatz ist, der ist so ein bisschen Schattenhang.
Ja.
Und da ist es schon fresh. Übrigens hören wir ab und zu ein paar Helikopter, weil hier ist der Helikopterverkehr sehr, 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 sehr intensiv, wie eben gerade auch. Ich weiß nicht, ob ihr es auch hört.
Der eine oder andere fliegt auch gerne mal abends nach Mittagessen und abends am Abendessen. Ist abends
Ja.
das Abendessen. Mit dem Helikopter nach Hause, ist ja klar, oder? Oder wie machst du das,
Naja.
Sophia?
Nee, nee, ich weiß nicht. Also anscheinend wird das hier so gerne gemacht. Aber ja, wie ihr auch merkt, insgesamt die Stimmung zwischen uns, Beziehungsstatus, nee, sorry, Beziehungsstatus,
Beziehungsstatus
Tobi, Tobi,
ist noch vergeben, beziehungsweise verheiratet.
Streits immer noch bei null. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, das, was ich nicht vergessen darf, weil ich glaube, ich habe es die letzten Male immer vergessen, falls ihr Bock habt, dem Podcast 5 Sterne zu geben, let's go. Oder falls ihr natürlich auch Bock habt, dem Podcast zu folgen. So, jetzt können wir, jetzt wo wir Status-Update gemacht haben und wieder alle auf einer Seite des Buches sind und wissen, dass wir in Rio de Janeiro sind, können wir auch drüber sprechen, wie es war. Denn es gibt eine Sache, die wir in den letzten Wochen immer wieder im Podcast vor allem ganz intensiv angesprochen haben, und zwar das Thema, einen Verwedersbesuch zu machen,
Ja.
sobald wir in Rio machen. Und jetzt, wo wir in Rio sind, haben wir es tatsächlich gemacht.
Genau, das war uns ganz, ganz wichtig. Also Favelas, das sind Regionen, die werden gebündelt unter Favela genannt, aber es gibt verschiedene kleine Favelas. Also Rio de Janeiro hat zum Beispiel auch mehrere kleine Favelas, und Favelas sind dadurch geprägt, dass es, oder wie, ja, man definiert es eigentlich, indem man sagt, es sind ärmere Gebiete, ärmere
Armutsviertel.
Armutsviertel, ganz genau. Und wer auch fleißig mal in den Medien gestöbert hat oder sich irgendwann mal damit auseinandergesetzt hat, weiß auch, dass da auch die Kriminalität immer sehr hervorgehoben wird. Also, dass die Favelas sich selbst, ja, also politisch, wie sagt man das, dass sie sich selbst
Organisieren. Also
organisieren
der
und die Polizei
größte.
nicht reinlassen.
Genau, der größte Unterschied ist eigentlich, was ganz, ganz wichtig zu wissen ist, natürlich wird es als Armutsviertel betitelt, vor allen Dingen halt aus dem Grund, weil da dort keine staatliche, ja, Hilfe, Unterstützung irgendwie, ja, da ist, und
Es ist
diese
schwer
Viertel sich
zusammenzufassen,
sehr
gell?
auch, ja genau, sehr alleine fühlen. Aber wichtig ist, glaube ich, was es ganz unterscheidet, unabhängig vom jetzt, ob man es jetzt als Armut zum Teil definieren möchte oder nicht, darüber sprechen wir gleich, ist, dass der Staat dort keine Macht hat. Also klar, das natürlich sind es Brasilianer, die sind in Brasilien und die sehen sich selbst auch als Brasilianer und. Es ist nicht so, dass sie sagen, das sind irgendwie, ne,
Ja.
ältere Stämme oder sowas, die jetzt sagen, nee, wir wollen da nicht dazugehören, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass dort der Staat mithilfe der polizeilichen Gewalt keine Macht hat,
Genau.
sondern dass die Drogenbanden das Viertel organisieren,
Und
also
verwalten, genau. Also sie
genau,
sind
und
soweit
verwalten.
Polizei, Richter, alles in dieser Form sind diese Drogenbanden. Und diese Infos hatten wir auch vorab. Ne? Mit den Infos sind wir hingegangen oder auch nach Brasilien gekommen, haben auch ganz viel auch gesagt, wir sollen uns bloß fernhalten von den Favelas. Super gefährlich, hochkriminell, klingt ja auch schon nach ganz bösen Jungs dort. Aber
Wir hatten das ja auch schon mal gesehen. Also ich weiß nicht, ob
ja.
dir das noch so in Erinnerung ist. Genau, wir sind ja vor 15 Jahren mit unserem Schüleraustausch hierher gekommen. Und da habe ich zum ersten Mal das, also ich kannte es schon vorher, das Thema Favela oder, ne, dass es das gibt. Und da habe ich das zum ersten Mal gesehen. Und ich muss ehrlich sagen, natürlich verschwimmen auch viele Erinnerungen. Aber eine Erinnerung, die mir sehr prägnant von dem Schüleraustausch geblieben ist, ist, wie eine Favela sich den Hügel halt hier in Rio, also muss sagen, das ist eigentlich fast immer den Hügel hoch sich gearbeitet hat. Und
Ja.
dann diese ganzen vielen kleinen Häuschen, die so übereinander gestapelt sind, in dieser Dichte, die man sich irgendwie kaum vorstellen kann. Dieses Bild hat sich bei mir sehr eingeprägt, dass man hier einfach die Straße entlang fährt und halt an diesen Favelas wirklich direkt nebendran zum Teil auch wirklich vorbeifährt. Also links Favela, rechts Hochhäuser, luxuriöse Hochhäuser, und dieser, also es gibt wenige Städte auf dieser Welt, wo dieser Kontrast so krass aufeinanderprallt
Ja.
und so häufig auch so aneinanderprallt, weil es gibt sehr, sehr viele verschiedene Favelas in
Genau.
Rio de Janeiro und sehr, sehr viele verschiedene Reichenviertel, und das ist alles sehr durchmischt.
Ja, sehr durchmischt, mit einem hohen Kontrast, aber trotzdem abgesperrt. Also es wirkt so ein bisschen
Ja,
isoliert, finde ich.
ja.
Auch wenn man sich das Stadtbild anguckt, man sieht ganz klar, wo die Favelas sind.
Obwohl
Und
man
es
keine
ist
Ahnung
dadurch
hat.
spannend, obwohl man keine Ahnung hat, genau. Also super spannend. Vielleicht am besten mal unseren Vlog gucken, da sieht man auch unsere Vlogs. Da haben wir auch ein paar
Das kommt aber
Aufnahmen
erst
von
im
Rio de
nächsten, ne?
Janeiro. Es kommt im nächsten, aber da erkennt man es so ein bisschen, weil es prägt das Stadtbild schon sehr. Und auch damals, ich weiß noch, das war in unserem Schüleraustausch, wie du gesagt hast, da wurde uns auch ziemlich, also mir wurde ziemlich viel Angst gemacht von der Gastfamilie. Da
Ja.
waren die Favelas, das sind die ganz Bösen, also ganz schlimm, man muss da sehr aufpassen, bloß nicht in die Nähe kommen. Das wurde mir damals mitgegeben. Das weiß ich noch.
Ja, man muss auch sagen, ich kann mich da jetzt nicht so explizit dran erinnern. Ich weiß gar nicht, ob ich da mit meiner Austauschschülerin damals drüber gesprochen hatte. Aber ich kann mich erinnern, dass du mir das immer erzählt hattest.
Mhm.
Also, dass es bei dir anscheinend auch sehr, sehr Thema war, ne, mit den Favelas.
Ja,
das war schon, man muss ja auch sagen, von unserer Schule aus damals, also die deutsche Schule hier in Rio de Janeiro, es gibt mehrere, aber die, an der wir waren, ist die Corcovado-Schule und die befindet sich direkt neben einer Favela. Also man hat sozusagen vom Schulhof aus auch dieses Viertel gesehen. Man hat gleichzeitig diesen Cristo gesehen, also auch eines dieser Wahrzeichen von Rio. Dann die Favela. Also irgendwie sind alle Kontraste optisch, sage ich jetzt mal, alleine auf diesem Schulhof von da aus, was man da so sehen konnte, so aufeinander geprallt.
Ja.
Und das ist mir schon sehr, sehr, sehr in meinem Kopf auch geblieben.
Ja. Zumindest, okay, wir hatten auf jeden Fall viele, viele Eindrücke vorab, aber wir wären ja nicht so, da sind wir, wenn wir uns nicht selbst auf den Weg machen würden und das Ganze, und uns da mal eine Tour gebucht hätten, um das Ganze mal selbst zu schauen. Und das Gute ist, es gibt mehrere Touren, mehrere Touranbieter, also man hat da die Möglichkeit, wenn man will, einfach mal einen Einblick zu bekommen.
Und das würden wir euch auch wirklich ganz stark über eine Tour empfehlen. Bitte, bitte an dieser Stelle ein Disclaimer. Geht nicht auf eigene Faust los und geht einfach in eine Favela rein. Warum, wieso, weshalb, werden wir euch gleich erklären. Das hat uns der Tourguide nämlich auch nochmal erklärt. Und das Wichtigste ist, was wir euch auch mitgeben möchten, bitte bucht diese Touren auf gar keinen Fall mit irgendwelchen Touranbietern, die nicht aus der Favela sind. Es ist wirklich das Wichtigste, das ist auch den Favela-Mitbewohnern sehr, sehr wichtig. Sie wollen eine Stimme haben, sie wollen, dass die Leute kommen, aber sie wollen, dass es einfach passiert mit Menschen, die vor Ort leben und wissen, wie das Leben ist. Dementsprechend, bitte nehmt euch einen, der vor Ort wohnt. Falls ihr einen Kontakt haben möchtet, könnt ihr uns sehr, sehr gerne schreiben. Das geben wir euch auf Instagram sehr gerne weiter. Und Leute, es sind keine dummen Menschen. Die haben so viel Ahnung, sie sprechen so viele Sprachen und sie haben uns unfassbar viele spannende Dinge erzählt, die wir heute sehr gerne mit euch teilen würden, weil das, was die Menschen zu uns gesagt haben, sie wollen eine Stimme haben und sie wollen, dass wir diese Infos weitergeben.
Ja, so ist es. Da kriege ich gerade ein bisschen Gänsehaut wieder.
Ja.
Ich werde es nicht vergessen, wir wurden von einem kleinen Bus abgeholt, wurden dann an Randgebiet, eigentlich sogar in die Favela reingefahren.
Genau, mittendrin eigentlich
mittendrin
direkt.
Mittendrin sind wir ausgestiegen, wurden dann von den Guides auch direkt am Bus abgeholt. Und ich fand, die haben eine Ausstrahlung gehabt, eine Aura, die war schon erstmal so, wo man sich gewundert hat. Etwas Positives, fand ich. Man hat
einladend.
Sich einladend, genau. Man hat eine Freude gemerkt bei denen. Und man wurde ganz herzlich begrüßt und die Worte, die du gerade benutzt hattest, waren auch die allerersten Worte von Carlos, war das, gell?
Mhm.
Carlos hatte gesagt, dass die sich unheimlich freuen, dass wir da sind, dass wir uns keine Sorgen machen müssen. Dass alles sicher ist, genau. Die kommen aus der Favela, die wissen hier, die kennen sich sehr, sehr gut aus, wir können denen vertrauen. Und
sie wohnen bis heute dort,
sie
vielleicht
bis heute
auch ganz
dort.
Wichtig.
Und danke, dass ihr uns
zuhört,
dass ihr uns eine Sprache gibt, dass ihr uns mitverfolgt, um euch mal einen Eindruck zu machen, was diese Favelas, war die Rosinha, Favela Rosinha.
Genau, ganz wichtig an der Stelle zu sagen, wir sprechen an dieser Stelle
bedeutete.
Auch für diese Favela. Es gibt andere Favelas, die berüchtigter vielleicht sind.
Mhm.
Rosinha ist die größte Favela Südamerikas tatsächlich sogar.
Also mehr als 100.000
und,
Menschen, die da drinnen leben. Ja.
Ja. Und deswegen ganz, ganz wichtig, alles, was wir jetzt sagen in den nächsten Minuten, bezieht sich auf diese Favela. Und das war denjenigen auch ganz wichtig zu sagen, dass sie über diese Favela sprechen.
Ja.
Umso wichtiger, finde ich, merkt man jetzt auch wieder, nicht alles über einen Kamm scheren.
Mhm.
Das ist ein Grundsatz, den wir, glaube ich, auf unserer Reise nonstop lernen. Nicht alles über einen Kamm scheren. Wir tendieren dazu, eine Berichterstattung, irgendwas zu hören. Und dann heißt es sofort, um Gottes Willen, ganz Südamerika ist so todesgefährlich. Bitte setz keinen Schritt raus. So. Dementsprechend, wichtiger Disclaimer, ich hoffe, ihr habt euch den gemerkt. So, jetzt kann Damian weiter loslegen.
Ja, und dann ging es langsam auch mit einer Gruppe. Wir waren zu mehrt und auch mehrere Guides, verschiedensten Sprachen. Aber nicht nur, dass unser Guide nur, also dann Portugiesisch logischerweise von hier ist und dann Englisch sprechen konnte. Nein, der konnte Englisch, Spanisch, Deutsch, hatte sich alles selbst beigebracht. Die anderen Guides
Französisch auch.
Französisch auch. Also das fand ich schon mal irgendwie richtig cool, weil man einfach gleich gemerkt hat, ja, die wollen einfach kommunizieren auch von außerhalb, weil die sind nicht gereist, dass sie die Sprachen können, sondern die haben diese Sprachen gelernt, damit die anderen Menschen führen können. Also diese mit vollem Herzen einfach Guide sein zu können. Und das fand ich schon ganz, ganz toll. Wir wurden dann langsam auch rangeführt, eine Hauptstraße entlang, wurden uns auch, also als erstes wurde uns eigentlich gesagt, das ist das Allergefährlichste, was euch hier passieren kann mit uns, sind die Mopedfahrer. Passt bitte auf, lauft am Rand, weil die Straßen sind echt verdammt eng. Es ist unglaublich, was für Steigung da die Autos die und
Steigung
die Motorräder
fand ich schon
hochfahren.
Ja.
Und überall hängen, also es ist eng, seitlich steht was am Straßenrand, es hängen Leitungen runter und dazwischen petzen da die Mopeds rum und dann wurden wir zu einer Gruppe gebracht, zu einer Capoeira-Gruppe und da hatten wir erstmal die Möglichkeit, uns hinzusetzen, kurz mal anzukommen, eine Aussicht zu genießen, die unglaublich schön war, muss man sagen, über die Favela runter Richtung Meer und uns wurde dann eine Gruppe vorgestellt, die ja, ungefähr 300 oder, die ist richtig, 300 Kinder in dieser Gruppe, wurden, also 300 Kinder wurden aufgenommen. Und über den Kampfsport, über Capoeira, das ist ein kontaktloser Kampfsport, lernen
ein
die...
Ein Tanzkampfsport,
lernen die Werte und Gemeinschaft kennen, also
genau,
dass sie eine Möglichkeit
Verein.
Haben.
Also
Verein,
ganz normaler,
kostenlos für die...
Genau, Sportverein, so wie wir ihn auch alle kennen, nur dass es halt eben kostenlos ist und dass da ist einer aus der Favela, der das auch selbst leitet und der sich halt darum kümmert, dass die ganzen Kids halt die Möglichkeit haben, Sport zu machen und halt sehr, sehr traditionellen Sport. Und das ist natürlich eine tolle Möglichkeit, sich da auszutauschen. Da war auch, wie alt war er? Er war 15 oder 16 vielleicht. Der hat ein perfektes Englisch gesprochen.
Ja, ich bin ein bisschen neidisch,
ein
muss ich
perfektes
sagen.
Perfektes Portugiesisch.
Ja.
Und dann hat er auch noch mit Spanisch angefangen. Also unfassbar, was sie lernen und wie... Also mal ganz ehrlich, selbst uns hängt es ja teilweise an den Sprachen. Also ich konnte mit 15, 16 nicht einfach mal so switchen.
Nein,
und da merkt man
nicht.
Wirklich, dass natürlich auch das Zeitalter des Internets wahrscheinlich auch mit viel hilft,
ja.
Weil du da halt einfach die Möglichkeit hast, etwas zu lernen,
ja,
wenn du
so
möchtest.
Ist es. Und auch Ausstrahlung. Auch die hatten wieder eine Ausstrahlung, die sehr positiv war und haben auch diesen Kampfsport und diesen Tanz richtig gelebt. Und das war echt toll. Wir hatten dann eine Aufführung gemacht und im Anschluss gab es die Möglichkeit, dass man noch etwas spendet, aber auch ohne Zwang. Also es wurde
total
auch direkt gesagt,
ohne Zwang.
Ihr müsst nichts geben, ihr könnt, aber wenn ihr was gibt, unterstützt ihr diesen Verein und dass man das weiterhin dieser Verein so also fortgeführt werden kann, weil es gibt keinerlei staatliche Unterstützung und gar nichts. Sie leben von diesen Spenden.
Und das finde ich ziemlich krass, weil ich muss ehrlich sagen, ich bin jemand, ich fühle mich sehr oft sehr bedrängt, wenn es um sowas geht, um Spenden oder eine gewisse Art von Betteln, sage ich jetzt mal.
Ja.
Aber das hatte tatsächlich gar nichts von Betteln. Also und auch nichts von, weil das sind natürlich das, die Begriffe, die man halt miteinander konnotiert. Also Betteln und Armut.
Ja.
Halt, ne? Das kommt dann automatisch zum einen. Aber das war wirklich ganz explizit. So war sowohl unsere Tourguides als auch die Leute von dem Verein selbst, die Erwachsenen, Leute haben gesagt, ihr müsst nichts spenden.
Genau.
Wenn ihr etwas geben möchtet, dann freuen wir uns sehr darüber und
Richtig.
Ihr wisst, dass es auf jeden Fall hier drinne bleibt und den Kindern zugutekommt.
So ist es, weil es klingt erstmal so, da kommen jetzt die Europäer hin, machen
genau.
eine Tour,
genau.
werden da hier vorgeführt, direkt oben
und
zu den Capoeira.
Und die meisten waren ja nicht mal Europäer, sondern das meiste waren ja Brasilianer, ne? Muss man nicht
auch.
Vergessen.
Und dann wird da nach Geld gebettelt. Nein, überhaupt nicht. Deswegen ist uns gerade so wichtig, dass wir da auch so weit ausholen, dass man die Stimmung so ein bisschen mitbekommt, dass alles wirklich sehr, sehr angenehm war. Ja, dann sind wir auch relativ zügig mitten rein in die Favela und dann wird es erstmal so, dass ich erstmal sprachlos bin. Da die Phase, da musste ich erstmal mir alles in Ruhe anschauen, ging es wieder auch so und wirken lassen, weil es ist so, dass wirklich so viele Gebäude ineinander, aufeinander, untereinander, miteinander, komplettes Chaos sieht eigentlich.
Genau, eigentlich
alles
komplettes Chaos.
Chaos. Es sieht aus wie eine riesen Baustelle mit einer komplett abstrakten Architektur, nichts fertiggestellt. Die Leitungen hängen überall hin, man muss sich ducken. Stufen haben keine Ordnung, sondern die sind unterschiedlich hoch. Und das liegt auch einfach daran, dass so eine Favela aus illegalen Bauten bestehen. Diese Bauten haben keinerlei Zulassung. Es kann gebaut werden, wie man will oder wie das finanziell es einfach möglich macht. So ist ja jeder. Und deswegen kommt es leider auch dort sehr oft auch zu Einstürzen. Und dass Häuser auch
genau.
mal oder Dächer besonders einstürzen, besonders auch bei Witterungsbedingungen. Also das ist schon recht gefährlich, dort in dem Sinne so zu leben, ja.
Also tatsächlich, so wie es von außen auch aussieht, falls ihr schon mal Bilder von der Favela gesehen habt, so fühlt es sich von innen auch an. Also es ist sehr, sehr, sehr verwinkelt. Es ist ein absolutes Labyrinth. Wenn du dich da nicht auskennst, dann verlierst du dich wirklich komplett.
Ja, es gibt auch gar keine Straßen. Es gibt
genau.
keine Hausnummern. Ab und zu haben wir Hausnummern gesehen. Da haben wir auch gefragt, so, hier die Nummer 5,
ja.
wo ist die Nummer 6? Die sehe ich nicht. Ich sage, die Nummern bedeuten absolut gar nichts.
Das ist
aber
absolute Dekoration.
Wenn man jemanden treffen will, muss erstmal jemand anderen zeigen, wo man wohnt. Und dann schafft man erst den Weg zu einem hin. Sonst hat man ja gar keine Chance.
Aber ich finde das, was sehr positiv aufgefallen ist, also ich finde, man hat an sehr vielen Orten auch sehr, sehr viel, also sehr, sehr viel Unfertiges natürlich gesehen, aber auch sehr viel Liebe gesehen. Also zum Beispiel wurden auch so kleine kreative Sachen bemalt oder irgendwie was Buntes angeklebt an den Pfosten oder so. Also man hat schon gemerkt, dass der ein oder andere sich da halt echt Gedanken gemacht hat, auch Dinge mit den Mitteln, die man dort halt hat, schöner zu machen.
Ja, Überlebenskünstler. Auf jeden Fall. Das sind Überlebenskünstler. Vielleicht muss man da auch jetzt mal drauf zu, ja, warum kommen Menschen in die Favela? Warum leben die da?
Der ganze Ursprung, meinst du?
Wollen wir so weit ausholen? Das fand ich auch spannend. Ja, da können wir also, auch ausholen.
Ja?
Ja, also in den 80er Jahren. Soll ich meine Erzählerstimme auspacken? Jahren? Ja, 1880.
Du meinst 1900 dann.
Ah, 19.
19. Jahrhundert.
19. Jahrhundert. Da bin ich schon immer durcheinander gekommen.
Ja, ja, das deswegen 18 oder irgendwas, aber es ist 19. Jahrhundert.
19. Jahrhundert. Ganz großer Krieg hier. Also zwischen Brasilien in Kombination mit Uruguay und Argentinien, also Verbündete, gegen Paraguay. Also die Paraguayer, die waren damals das reichste Volk und ja, eigentlich der Vorreiter Südamerikas. Und die haben sich ein bisschen mit den Brasilianern, Argentinien und Uruguayer verkracht. Und es kam zu einem Riesenkrieg, wo es wahnsinnig viele Tote gab. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Und die Brasilianer haben ganz, ganz viele Sklaven auch in den Krieg geschickt. Es gab Riesenverbände nur mit afrikanischen Sklaven. Mhm. Die wurden in den Krieg geschickt, auch mit dem Versprechen, dass wenn die wieder zurückkommen, kriegen die ein Haus.
Wenn sie es schaffen? Wenn sie es schaffen. Wie schrecklich, ja, wie schrecklich.
Oh, ich möchte diese Zahl an Toten gar nicht aussprechen, weil das ist wirklich so abnormal. Das war ein Gemetzel, ein Blutbad. Mhm. Das kriegt man, ich habe es damals in der Geschichte bei uns in der Schule nie mitbekommen. Das wurde nie thematisiert.
Das ist einfach zu weit auch, weil du kannst nicht von jedem Kontinent. Das die Welt nicht, ist wirklich leider so grausam, muss man sagen. Und es ist so viel Schlimmes auf dieser Welt passiert, was wir Menschen uns gegenseitig angetan haben. Du kannst gar nicht alles aufarbeiten in der Schule.
Ich finde noch schlimmer, dass überhaupt nochmal sowas passiert. Aber es ist jetzt ein ganz anderes Thema, dass man daraus einfach nicht lernt. Zumindest kamen dann auch tatsächlich ein paar wenige. Also man muss sagen, aus Paraguay ist mehr als die Hälfte der Bevölkerung gestorben. Von den männlichen Anteilen waren es 80% oder sowas, also abnormale Verhältnisse. Und die aber zurückkamen nach Brasilien, die Kämpfer, die kamen zurück und was haben die natürlich nicht bekommen?
Ihr Haus.
Ihr Haus, das haben sie nicht bekommen.
Sie wurden eigentlich, kann man sagen, auf die Hügel geschickt und haben gesagt, hier habt ihr euer Platz nach dem Motto, baut da an den Hügeln, deswegen sind die Favelas auch in den Hügeln.
Essen haben ist die noch uns bekommen, egal nach dem Motto. Ja gesagt. Die haben wahrscheinlich schon ein paar Haferflocken bekommen und so die Basics.
So ist uns egal, ihr könnt das benutzen nach dem Motto und baut euch euer Haushalt selbst.
Ja.
Und so entstanden eigentlich diese Favela-Dörfer. Und die haben sich natürlich auch exponentiell erweitert über die Jahre.
Ja, also es ist komplette Armut, Verzweiflung sind die entstanden und keinerlei Unterstützung des Staates.
Genau, also das hat sich eigentlich durchgezogen bis heute.
Ja.
Und das ist eigentlich totales Erschreckende. Denn das, was wir immer, immer wieder hören, also sei es jetzt von Dokumentationen, weil wir haben uns einige Dokumentationen davor angeschaut und nochmal ein paar Dokumentationen danach angeschaut, um das natürlich auch übereinander zu legen, was für ein Bild wird vermittelt von den Bewohnern selbst, von Dokumentationen, wo die zum Teil natürlich auch interviewt worden sind und über die verschiedenen Medien. Und das, was sich immer wieder deckt, ist, dass Favela-Bewohner selbst sagen, du, wir haben gar keine Angst, hier in der Favela zu leben. Wir haben Angst vor den Polizisten.
Ja, also die haben keine Angst vor den Drogenbossen, vor dem oder die da drin aktiv sind, sondern vor den Polizisten. Die haben Angst. Schiss vor den Polizisten.
Eigentlich? Und vom Staat.
Die haben Schiss vom Staat.
Ja.
Und Schiss auch aus purer Verzweiflung, weil, also der Mindestlohn in Brasilien liegt ungefähr umgerechnet bei 300 Euro. Wir können.
Ja, 240, ne?
240. 240. Lebensunterhaltkosten sind in Rio genauso hoch oder auch in weiteren Teilen Brasiliens genauso wie in Europa. Also das ist nicht viel günstiger. Es ist unmöglich, davon zu leben. Und erst recht ist es nicht möglich, eine Wohnung davon zu bezahlen. Mm-mm. Es gibt ein Hilfsprogramm, das groß auf, das, was man beantragen kann. Da gibt es 40 Euro mehr im Monat. Ja,
ja super.
Dann kommen dann knapp 300 Euro zusammen. Und das war's. Was willst du machen? Was willst du in dieser Situation machen?
Aber die meisten, die da sind, die kriegen ja noch nicht mal irgendetwas. Also ich würde behaupten, die kriegen ja nicht mal mindestens, also das Spannende ist ja tatsächlich mit den Drogenbossen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig zu wissen. Also es ist infiltriert ist die Stadt sozusagen. Mhm. Ganz viele verdienen ihr Geld durch Drogen und Es sind aber auch super viele, die da leben, die haben gar nichts damit am Hut. Ja. Also wirklich absolut gar nichts. Das war dem auch ganz wichtig zu sagen.
Ja.
Die haben nichts damit am Hut. Das heißt, die haben eigentlich dementsprechend auch keinen Konflikt, weder mit den Drogenleuten, weil die lassen die in Ruhe leben,
ja.
Und auch eigentlich nicht mit der Polizei.
Ja.
Aber die Polizei und der Staat hat natürlich ein Riesenproblem. Da ist halt irgendwo dieses Paradoxe. Die müssen das irgendwie isolieren, dass diese Drogengewalt, die eigentlich laut den Bewohnern ja auch nicht stattfindet, weil die Gewalt findet eigentlich nicht, zumindest sehr selten, innerhalb der Favela zwischen den Leuten statt oder zwischen den Drogenbossen oder meistens gibt es irgendwie auch nur einen in der Favela, sondern es passiert zwischen der Polizei, dem Staat und den Drogenbossen.
Ja.
Und die Bevölkerung, sei es außerhalb oder innerhalb, wird in diesen, in Anführungsstrichen, Krieg mit reingezogen.
Voll mit reingezogen, so ist es. Die haben keine Alternative, woanders zu leben. Gibt ja auch viele, die haben Jobs in der Stadt, sehr, sehr viele haben Jobs in der Stadt, aber können von dem Geld einfach nicht in der Stadt, wenn ich Stadt meine, nenne ich jetzt alles außerhalb Favelas, können da aber nicht leben, sind da also angewiesen drauf und die fühlen sich auch wohl in dem System.
Ja.
Die fühlen sich wohl, die fühlen sich beschützt von diesen Drogen oder von den, das sind kriminelle Banden, so würde ich sagen.
Von den Dealern eigentlich. Von den Dealern. Wie würden Dealer sagen?
Dealer, die sind ja Polizeirichter, alles Mögliche. Also da, die fühlen sich da beschützt. Es ist auch keine, klingt jetzt erstmal natürlich auch ganz schlimm, weil es ganz viel Selbstjustiz ist und ja, ob es dann gerecht ist oder nicht. Es gab bestimmt auch viele Sachen, wo dann Eigeninteressen da waren, wo man kein richtiges Verfahren, das gibt
es
auch
alles.
Das möchte ich mir gar nicht beschönigen.
Genau, man darf das nicht beschönigen und auch nicht romantisieren oder sonst irgendwas.
Aber insgesamt, wenn man dort lebt und sich positiv verhält, miteinander lebt, hat man eigentlich nichts zu befürchten. Und deswegen fühlen sich so viele Menschen, die dann außerhalb arbeiten, auch in ihrem System, in der Favela, so unglaublich wohl, weil Werte ganz viel zählen und gehen auch wieder zurück.
Genau.
Und da leben auch tatsächlich Menschen, die auch in der Stadt unten leben könnten, die bessere Jobs haben, aber die bleiben in dieser Favela, in diesem System, weil es denen Sicherheit gibt und weil die diese Gewohnheit, diese Art zu leben, dieses Mitmenschliche auch sehr genießen und da nicht irgendwie anonym sind da drinnen, sondern ihre Gemeinschaft haben.
Genau, irgendwo kennen und das für sie natürlich auch ein großes Stück Heimat ist. Also wir haben auch gefragt, unseren Guide, gibt es auch natürlich Häuser oder so, die halt, sag ich jetzt mal, etwas besser eingerichtet sind, mehr Wohlstand innerhalb der Favela und hat er gesagt, ja, absolut.
Ja, so mit einer Selbstverständlichkeit, ja klar gibt's
das. Ja klar
das.
Gibt's das.
Wir sind normale Bürger, hat er immer gesagt.
Genau, das hat er immer wieder betont. Wir sind normale Bürger. So, was denkt ihr eigentlich? Also er hat es nicht böse uns gegenüber gesagt, aber der hat so gesagt, sagt den Leuten doch draußen, was denkt ihr eigentlich, wer wir sind?
Genau, weil
wir sind normale Bürger.
Der weiß, dass wir da reinkommen und unser Wissen über die Favela einfach eine ganz andere ist,
Ja, er hat auch gesagt, oder auch die anderen Guides auch, die auch von dort kommen, wir möchten eine Stimme haben, weil es uns nervt, dass die Berichterstattung immer nur negativ ist. Und meistens natürlich über diese Kämpfe zwischen Polizei und Drogenbossen. Aber was ist mit uns? Was ist mit den Menschen, die dort normal leben? Was ist mit den Menschen, die hier kreativ sind, die Ambitionen haben, die auch tolle Dinge vollbringen?
Ja.
Die, also,
wir haben Musiker kennengelernt, die Radiosongs haben, die in der Favela
total
leben.
Total bekannt.
Alles Mögliche,
sind.
Sportler, die aus der Favela kamen. Also es gibt auch Möglichkeiten, rauszukommen. Es gibt die Möglichkeiten. Leider werden die diskriminiert oder werden die, das Bild, was man Favela hat.
Von Brasilianern selbst natürlich auch sehr isoliert.
Isoliert.
Du auch natürlich auch sagst, dass deine Gastfamilie damals sehr gesagt hat, geh auf gar keinen Fall in die Favela und gib dich auch mit den Leuten nicht ab. Dann merkst du ja auch, wie das Bild innerhalb der eigenen Bewohner hier, innerhalb der Cariocas, so heißen diejenigen, die hier in Rio de Janeiro wohnen oder hier auch aufgewachsen sind, wie das Bild ist über die Menschen dort. Das heißt, die isolieren sich gegenseitig und bleiben in diesen einzelnen Gruppen.
Ja.
Ist natürlich schwierig, weil das alles hat eine riesige Vorgeschichte.
Es hat eine riesige Vorgeschichte. Ich habe mir auch Gedanken gemacht, wie man das lösen könnte, weißt du? Ich habe mir gedacht, wie kann man das machen? Weil klar, kriminelle Strukturen aufbrechen in der Form ist erstmal nicht möglich. Ich meine, wir leben in Europa, wir kennen aber trotzdem, ich rede jetzt für uns beide, wir wissen, dass da auf jeden Fall auch Drogenstrukturen sind. Und ich glaube, das weiß auch hoffentlich jeder.
Hallo, wir haben in der Nähe von Frankfurt gewohnt.
Ganz genau, da ist das Thema Drogenkonsum, Drogengeschäfte, Dealen, täglich Brot. Auf der Straße, in den Parks, überall.
Ja.
Also darum geht es mir erstmal gar nicht in meinen Gedanken, dass man sagt, das muss man unterbinden. Das kann ja auch irgendwo in der Stadt weiterleben und wird es immer. Das komplett aufzubrechen, kriegt man, glaube ich, nicht weg.
Dafür ist das Geschäft zu groß und die Strukturen zu gefestigt, leider.
Aber der Gedanke, der mir in den Kopf, der gar nicht reingeht und wo ich den Konflikt habe und das Riesenproblem Problem sehe, ist, wie kann es sein, dass Menschen normale Jobs haben, normale Bürger sind, wie die sagen, sich aber nicht eine normale Wohnung leisten können und irgendwo dort in diesen illegalen Bauten leben müssen.
Ja.
Die Lösung ist auch nicht, man muss da alles abreißen, weil wohin mit den Menschen? Wir reden von hunderttausenden Menschen.
Ja, wohin?
Die Lösung ist, man muss irgendwie schaffen, einen besseren Wohlstand hinzubekommen, um die Menschen
den
mehr
zugänglich
zu machen.
Ja.
Und da passiert zum Glück auch was. Wir reden von 5 öffentlichen Schulen, die in der Rosinia, in der Favela da ist.
Ja.
Die haben auch ein Schwimmbad in der Favela am Randgebiet, wo die Zugang haben.
Ja.
Es gibt viele, 3 Krankenhäuser,
die
da sind. Also
nur
da passiert,
für die Favela, ja.
Nur für die Favela, alles für die kostenlos.
Ja.
Also die Struktur ist da, aber irgendwie müsste man es noch schaffen, dass man, ich weiß nicht, ob das sogar bedeuten würde, dass man die raus aus der Stadt kriegt, Richtung Land, wo einfach Fläche ist, wo man Wohnung bauen könnte oder irgendwas in
die
raus? Richtung.
Dann würde man das ja schon wieder...
Ja, weil die zu dicht leben. Das ist zu dicht, dieses Leben dort. Es ist zu eng. Es sind natürlich nicht schöne Ansätze. Es sind einfach nur Möglichkeiten, die man geben könnte.
Das finde ich auch was anderes. Der will...
Genau. Und dass man das so ein bisschen aufbricht oder die Häuser, die wirklich... Manche sehen ja ganz dramatisch aus in der Favela.
Aber dann haben wir wieder das Thema Gemeinschaft.
Es
sind mehrere Generationen,
Lösung,
die zusammenwohnen.
Ich finde, Möglichkeiten geben, Chancen geben,
Möglichkeiten
Hoffnung
geben.
Möglichkeiten
geben ist auf jeden Fall das Richtige, finde ich. Aber natürlich auch akzeptieren, wenn jemand sagt, ich möchte da aber bleiben.
Ja, das auch.
Das ist das, was ich
Und auch nicht mit
kenne.
Der Polizei da rein und irgendwie dann um sich ballern, weil dann, ja, die wehren sich natürlich, weil die einen Hass haben, also die Drogen, die Banden. Die haben auch Maschinengewehre, weil wir haben auch Waffen gesehen. Wir sind am Tisch vorbeigelaufen. Leute, stellt euch das mal vor. Ein Tisch mitten auf der Straße, keine Nebenstraße, es war schon eher eine...
Das ist die Hauptstraße gewesen.
Hauptstraße, wo 3 junge Leute, die waren 18, 16, 17, ich weiß es nicht.
Die waren, da war noch die Mutter oder die Große, oder ich weiß nicht, vielleicht auf jeden Fall eine ältere Frau. Ich weiß nicht, ob die jetzt verwandt waren oder nicht.
Ja, an einem...
Ein Drogenäffchen. Ein
Drogenäffchen.
An der Kette.
Mit Gewehren,
so
die waren, die gegenüber, wenn der auf Boden ist, waren bestimmt 1 Meter lang, diese Gewehre.
Ach, die waren
über
gigantisch.
Die Hüfte. Der konnte sich drauf anlehnen, hat den unten, wie nennt man das, den Lauf auf dem Boden gehabt und hat sich dann anlehnen können.
Ja. Und der andere saß, ihr müsst euch vorstellen, das war so ein Plastikstuhl, diese typischen weißen, die jeder kennt.
Ja.
Ne? Und dann saß er da so breitbeinig da, so nach hinten gelehnt.
Genau.
Und hat dann auf seinem Schoß quer drüber dieses riesige Maschinengewehr so drauf gehabt und hat sich dann so drauf abgestützt.
Ja, vor ihm die Tütchen, vor ihm so.
Vor ihm, genau, dieses
so wie
kleine,
man im Kiosk
beim Flohmarkt.
Oder Kiosk. Ich fand es wie beim Kiosk, wenn man seine bunte Tüte mit den Gummibärchen
so eine Wundertüte
gemischt hat.
Das ist so traurig,
diese
Leute.
Diese riesen Behälter.
So traurig, ja.
Und da waren einfach alles voller Päckchen.
Ja, alles voller Päckchen, ja.
Ich habe keine Ahnung von den aktuellen Kokainpreisen in Rio de Janeiro. Ich kann es jetzt nur raten. Ich habe insgesamt keine Ahnung. Aber das waren Tausende von Euro. Tausende.
Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt
viele, 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 viele Tausende.
Tausend andere Dinge, die da noch rumlagen.
Ja.
Ich weiß es nicht, möchte es nicht wissen. Und man muss ja ehrlich sagen, die Leute selbst, die da waren, sahen jetzt nicht super fit auch aus. Ne? Also die sahen schon gezeichnet vom Leben aus.
Ja.
Also aus und vor allen Dingen, ob sie jung waren. Ich weiß jetzt nicht, ob es am Drogenkonsum liegt oder nicht. Aber... zumindest kann ich mir vorstellen, dass es jetzt eigentlich nicht so nice ist, da mit so einem riesen Maschinengewehr da rumzustehen. Und ihr müsst euch vorstellen, das ist wirklich die normale Hauptstraße. Also das ist für die das Normalste der Welt. Und uns wurde auch gesagt, wir durften ja dauerhaft Fotos und Videos machen. Mhm. Und ich muss ihr ehrlich sagen, unser Guide hat uns fast schon dazu gedrängt. Er hat immer gesagt, take Fotos.
Ja. Bringt das in die Welt raus. Ja.
Genau. Das war ihm irgendwann, man hat schon gemerkt, wie wichtig ihm das einfach ist. Und dann hat er aber auch gesagt, es waren 3 Mal, ne?
Mhm.
Wo er gesagt hat, okay, now don't take photos.
Ja.
Wir gehen jetzt vorbei. Und das Interessante war ja, beim ersten Mal sind wir vorbeigelaufen.
Ja.
Ne? Und da habe ich mich auch gar nicht getraut, reinzugucken, weil ich dachte, es ist schon unbehaglich. Wir kennen
ja, man
das
weiß ja auch
nicht,
was auf einen kommt. Sie gucken ja einen böse an. Was passiert jetzt? Man muss
was
ja
passiert
erst mal
jetzt? Genau.
Erst
ist ja
mal
normal,
Situation checken.
Ist ja auch menschlich irgendwie.
Das ist eine gute Eigenschaft auch, vorsichtig ranzugehen.
Ja, absolut. Würde
und respektvoll auch, trotzdem.
Genau, und super respektvoll. Und dann beim zweiten Mal sind wir dann da vorbeigelaufen an dem Stand und dann bleibt er stehen.
Ja.
Und ich dachte nur so, um Gottes Willen, warum bleibst du jetzt stehen? So, ich habe mich nicht mal getraut,
Crazy. Rechts
und links zu gucken, weil das für mich so etwas ist, ich konnte es nicht einschätzen. Es war genau da, wo dann diese riesen Maschinengewehre und der Junge
dann
auch
man will
auch
nicht
so
provozieren, wenn man da so gafft und dass die da mit dem Maschinengewehr das irgendwie provoziert fühlen. So, was guckst du jetzt hier, was willst du? Vielleicht seid ihr irgendwelche, es könnte auch sein, dass sie denken, sind irgendwelche zivile Polizisten oder so. Wir könnten alles sein, es wurde nicht gecheckt.
Ja, und dann hat unser Guide sich mit dem einen Jungen, also eigentlich mit denen da ganz normal unterhalten und hat gesagt, hey, wie geht's euch? Alles gut, guck mal, wir haben eben gerade, sind immer aus Deutschland und aus Niederlande da und die gucken sich das hier eben gerade so ein bisschen an und wie geht's euch? So ein bisschen Smalltalk halt, ne?
Ja.
Und dann hat er dem 10 Reais in die Hand gedrückt, also dem Jungen. Und Das haben wir tatsächlich öfters beobachtet. Bei der ganzen Tour hat unser Guide den einzelnen Leuten so ein bisschen Geld, was ist ein bisschen Geld, für die ist es vielleicht auch schon relativ viel Geld. Ich meine, es sind 2 Euro, es ist eigentlich nicht wenig. Nee. Ne?
Und dann haben wir gefragt, warum ist das so?
Genau.
Also woran liegt das? Und er meint, ja, Geld ist hier im Umlauf. Geld ist im Umlauf, ihr kommt rein, ihr guckt euch hier an, das Geld kriege ich oder die Agentur, die in der Favela ist, und das Geld gebe ich auch denen weiter.
Genau, er hat gesagt, ganz wichtig, wir haben gelernt, Geld ist nicht alles.
Ja.
Geld macht nicht glücklich, das hat er so gesagt. Und drittens, Geld zirkuliert. Wenn ich Geld nur horte und für mich behalte, dann bewegt es sich in der Favela nicht und Wohlstand kann sich nicht verteilen.
Genau, andere leiden
und
drunter,
so ist es. Und das ist so weit gedacht, weil das ist das, was ganz, ganz viele vergessen. Wir sind einfach in einer kapitalistischen Wirtschaft, also wir sind in einer freien Wirtschaft, auch in Europa und. Aber die funktioniert ja eigentlich auch nur, das ist eigentlich wirklich so das Standard von der Wirtschaft, die funktioniert nur, wenn Geld zirkuliert.
Genau, und wenn jeder auch was kriegt und den Zugang hat und da auch eine gewisse Fairness herrscht.
Genau, und das große Problem ist natürlich in einer Favela, weil innerhalb, ihr müsst euch vorstellen, dort gibt es Bäckereien. Wisst ihr, wie die Bäckereien aussehen? Die sehen super aus, genauso wie die Bäckereien, die wir auch kennen.
Ja,
also würdest du nicht wissen.
So geile Snacks gegessen, die geilsten, viel besser als unten in der Stadt.
Ach, so lecker. Und dann Drogerien zum Beispiel. Ja. Hey, voll befüllte Regale.
Ja,
also
mit Markenprodukten, mit allem.
Markenprodukten, alles. Dann tolle Restaurants. Also wirklich alles, wo man jetzt sagt, das ist jetzt nicht uneinladend für jeden, der jetzt mehr am Traveln ist, ne? Und auch verschiedene Sachen kennt. Also das ist total super. Aber das Problem ist natürlich, dass das Geld von außerhalb kommt nicht in die Favela rein.
Richtig, weil da soll ja keiner rein. Die Favela ist ja böse.
Genau, da geht natürlich auch keiner rein. Und warum geht da auch insgesamt keiner rein? Oder warum ist es so geblieben? Ich glaube, das ist auch viel Gewohnheit.
Mhm.
Weil natürlich auch diese Drogenkonstrukte, ich bin mir sicher, von außerhalb, wenn du in die Favela reingehst, da steht überall verteilt, da gehört immer irgendjemand zu irgendeiner dieser Banden und weiß ganz genau, wenn jemand reinkommt, der eigentlich nicht dazugehört.
So spitzelmäßig.
Spitzelmäßig, genau. Das weiß jeder. So, das Problem ist allerdings, wenn du mit einer, oder das Einfache, wenn du mit einer Tour reingehst, mit einem Guide, so wie wir euch das auch nur empfehlen würden, dann wissen die, du gehörst zu ihm.
Ja.
Der zahlt irgendwie indirekt auch eine gewisse Art von Schutzgeld pro Person, wo er entlangläuft. Gehst du allerdings alleine rein, dann wissen die nicht, oh, bist du jetzt wirklich nur ein Tourist, in Anführungsstrichen, der sich verirrt hat?
Mhm.
Bist du irgendjemand, der Probleme machen will?
Mhm.
Oder bist du sogar im schlimmsten Fall noch irgendjemand von der Polizei, der da eben gerade ganz naiv, in Anführungsstrichen, versucht, da reinzukommen?
Genau, und das ist der Punkt, warum es gefährlich ist, alleine in eine Favela zu gehen und warum auch von außerhalb so wenige reinkommen. Das verstehe ich absolut, weil das
auch.
Risiko ist da. Das müsste man auch irgendwie aufbrechen können, indem
weil sonst kann da ja auch kein Geld
Angst
landen in diesen Restaurants.
Richtig, es müsste auch irgendwie von der Polizei, diese Angst, es kann ja nicht sein, dass sie durchweg Angst haben müssen, dass da wieder ein Razzia oder irgendwas ist. Das müsste irgendwie punktueller, besser organisiert sein und nicht so willkürlich, diese Razzia. Also so wahnsinnig schwer,
und
das
da sind wir auch wieder beim Thema
aufzubrechen.
Der Schießerei, die wir gehört haben. Das waren vor 5 Tagen oder so war das ungefähr, das war morgens und da gab es viele Knalle, die sich halt anhören, könnt ihr euch vorstellen wie ein Feuerwerk.
Ja, wie so eine Batterie, so eine Feuerwerksbatterie, die hochgeht. Also wirklich
und
ein
dann,
Knall nach dem anderen.
Genau, und dann hast du gesagt, oh, Feuerwerk. Und dann habe ich gesagt, Damian, das ist kein Feuerwerk, das ist eine Schießerei.
Ja.
Also es war direkt so in meinem Kopf, das ist eine Schießerei.
Ja, also 25 Tote haben wir dann im Nachhinein erfahren. Ein Polizist, mehrere Verletzte und 24 andere, wo auch zivile Opfer dabei waren. Also wir reden jetzt nicht von nur eliminierten Kriminellen, wenn man es so definieren kann, sondern wirklich wieder auch willkürlich Privatpersonen, wodurch die Angst natürlich
und das ist eine absolute Katastrophe.
In die Höhe schießt.
Das ist so, so, so schlimm, dass das überhaupt noch so passieren muss. Und das ist halt die Sache, wenn du in der Favela wohnst. Deswegen haben die Anwohner auch so viel Angst davor. Das ist die Hauptangst, die sie haben, wenn die Polizei stürmt. Weil es werden automatisch Leute auch mit in Gefangenschaft genommen und. Die haben halt auch wenn man sich andere Dokus anguckt oder auch das anhört, was er zu sagen hat, es wurden schon oft Menschen mitgenommen, die nichts damit zu tun haben.
Ja.
Oder natürlich gibt es auch unter den Polizisten auch zum Teil schwarze Schafe.
Ja, die mitbeteiligt
sind
in den Strukturen, die bezahlt werden dafür, dass sie nichts machen. Also die beuten auch noch die Favelas aus. Muss ich mal vorstellen.
Es ist
dass
wirklich,
dass manche dann Hass haben,
ist natürlich.
Verständlich. Es ist verständlich.
Und das ist halt echt ein höchst komplexes Thema, was uns auch so baff gelassen, also so dastehen lassen hat, wo wir, also bis heute das eigentlich noch gar nicht richtig verdaut haben.
Fällt
weil,
uns schwer, auch zuzuordnen, ja?
Ja.
Was ist jetzt richtig, was ist falsch? Ist,
das gibt
ist es
eben
okay,
nicht.
Dass sich sowas bildet und dass dann andere die Verwaltung übernehmen, die kriminell sind, aber irgendwie doch den Menschen Sicherheit und Schutz geben? Es sind so viele moralische Fragen da.
Genau.
Boah,
und ich
das
glaube,
ist
das
sehr,
ist das,
sehr
was man
zuzuordnen.
Mitnehmen kann. Es ist kein Schwarz und Weiß.
Ja.
Es sind so viele verschiedene Grautöne, dass es, glaube ich, am wichtigsten ist, dass man sich zuhört. Und ich bin froh, dass wir das getan haben und dem zugehört haben. Jemanden, der aus der Favela ist, weil ich bin mir sicher, oder ich kann zumindest für mich sprechen, das hat ganz viel geändert, wie ich gewisse Dinge sehe, was das angeht.
Definitiv, so ist es. Das kam, diese Gedanken, die du auch gerade zusammengefasst hast, kam bei mir auch so ein bisschen an diesem Drogentisch, wo wir waren, wo ich gemerkt habe, boah, wir sind jetzt ja wirklich, wir gucken uns Auge in Auge mit Menschen, wir gucken anderen Menschen Auge in Auge so, die genau in sowas verwickelt sind, dass wenn irgendwo ein Einsatz ist, die gerufen werden, einfach handeln müssen, da ist ein Menschenleben in dem Sinne,
plötzlich
wie Krieg ja leider ist nichts wert, sondern die sind dann in der ersten Reihe und verteidigen die ganzen 100.000 Menschen dort auch irgendwo. So haben die es gesagt. Und
so fühlt es sich
wir
zumindest
aber,
auch für sie an.
So fühlt es für sie an. Die haben diese Verantwortung. Haben die sich ja in dem Sinne selbst gegeben, in dieser Struktur meine ich. Also natürlich rutschen auch manche in diese Drogen- oder kriminellen Geschäfte rein, aus ganz anderen Dingen, wie es auch bei uns in Europa gibt,
öfters,
mit Schulden
ja.
und was oder konsumiert, kann man nicht zahlen. All das gibt's auch. Ja, das gibt es. Das möchten wir nicht schönreden. Es
Nein.
ist nicht schön, dass es passiert.
Auf
dass
gar keinen
das die
Fall.
Gründe
das
sind
ist
da.
Schrecklich.
Das ist ganz, ganz schlimm. Aber wir waren auch an diesem Drogentisch einfach zu 100% sicher. Wir wurden von denen nicht schief angeguckt, von den Menschen. Wir wurden auch
wir
nicht so angeschaut.
Wir haben auch gefragt tatsächlich, ne?
Ja.
Weil das hatte ich ja auch, als er das Geld gegeben hat. Da hat er auch gesagt, zirkuliert. Und dann hat er auch zusätzlich gesagt, das hatte ich vorhin ganz vergessen zu sagen, das hat er ja mir direkt gesagt, da hat er gesagt, beziehungsweise dir direkt, ne? Da hat er gesagt, wenn jetzt jemand von außen, irgendjemand anderes kommt und mich packt,
ja,
und mich vergewaltigen wollen würde oder sonst irgendwas oder mich jetzt einfach zur Seite zerrt oder irgendwie gewalttätig mir gegenüber wird, diese Jungs, die mit ihren Maschinengewehren, die da waren, die würden sofort in die Presche springen und mich verteidigen.
Selbstlos und dich verteidigen,
genau.
So ist es.
Und ich muss ehrlich sagen, da habe ich ziemlich Gänsehaut bekommen, weil ich kannte sie nicht. Ich bin nicht Teil von dieser Favela, ich bin immer noch eine Besucherin und versuche mit meinem ganzen Respekt an diese ganze Geschichte ranzugehen.
Ja.
Und dann sagt er mir einfach, dass die mich beschützen würden, nur weil sie wissen, dass er zu mir gehört.
Ja.
Und das
gegen
also,
Werte
dass ich
fort,
zu
gegen
ihm gehöre,
Kodex verstoßen.
Genau,
werden.
Und dass gegen diesen Kodex verstoßen wird und dass er natürlich auch dieses Geldthema natürlich auch, weil er den 10 Reais, aber es geht ja nicht nur darum, dass er dieses eine Mal 10 Reais gibt, sondern es geht ja darum, dass er immer wieder kommt. Und immer wieder, aber es ist natürlich auch so krass, weil eigentlich unterstützt er ja natürlich auch eben gerade Menschen, die mit Drogen handeln, also die eigentlich etwas Schlechtes tun. Das ist so.
Aber doch was Gutes, was Schlechtes, aber doch was Gutes, weil würden die es nicht machen, stell dir mal vor, das ist immer mein Gedanke, würde es das nicht geben, wie wäre der Status quo jetzt?
Was meinst du nicht machen?
Würde es diese Drogenbanden dort nicht geben und das, was wir alles jetzt beschrieben haben, sondern wären die Menschen wirklich nur auf sich alleine gestellt dort?
Ohne staatliche Hilfe oder
ohne
nichts.
Staatliche Hilfe, gar nichts. Das wären in dem Sinne Obdachlose. Das wären alles Obdachlose, wenn diese Häuser, die können ja von heute auf morgen der Staat alle platt machen, weil die illegal sind. Was würde mit diesen Menschen passieren?
Ich weiß nicht, ich möchte es mir ganz ehrlich gar nicht vorstellen.
Nee,
ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das ist so, so, so komplex.
Und deswegen war das einfach so ein krasses Erlebnis für uns dort in der Favela. Es ging auch noch ein bisschen weiter, hat uns noch sehr viele persönliche Sachen auch erzählt, auch sehr viele Schicksale, die da herrschten. Das war einfach eine wahnsinnig gute Tour, muss ich sagen.
Aber eine wichtige Frage hatte ich ihm ja auch gestellt, da habe ich gesagt, sind die Menschen hier glücklich? Und dann hat er gesagt, ja, natürlich sind wir glücklich.
Ja.
So, wir
und können glücklich sein. Natürlich haben wir Möglichkeiten, glücklich zu sein.
Genau,
ja, das war
natürlich
so.
Haben wir Möglichkeiten, glücklich zu sein. So, warum sollten wir nicht? Wir feiern Geburtstage, wir machen dies, wir machen das. Und er hat auch gesagt, ich kann hier raus. Ich wurde letztens auch wieder, gerade weil ich halt als Guide natürlich auch arbeite, ich habe hier Kontakte, da Kontakte, aber ich möchte nicht raus. Das ist meine Art und Weise, hier zu leben, zu bleiben. Ich bin glücklich und möchte diese Infos halt weitertragen,
Richtig.
Während ich hier bin.
Das war
und
seine
ich fühle
Passion.
Mich wohl.
Ja, es ist natürlich, Ja, so wie kann ich auch, habe ich ja schon öfters gesagt, aber auch natürlich wie überall, wie das so ist, sind natürlich alle auch nicht immer glücklich. Es sind natürlich auch wahnsinnig schwere Strukturen. Besonders ich kann mir jetzt vorstellen, oder wir hatten ja auch eine Doku gesehen, wo es dann drum geht, Kinder großzuziehen.
Ja.
Und dass die Gefahr natürlich da ist, weil der Drogenkonsum, alles passiert auf offener Straße, passiert nicht hinter der Tür, wie
Nein.
in vielen Teilen Europas. Es passiert alles ganz öffentlich und dadurch ist der Kontakt natürlich für Kinder auch viel, viel größer und die können auch schneller reinrutschen und das ist natürlich, ja, nicht schön, wo sich natürlich dann auch Mütter oder Eltern ganz viele Gedanken machen. Es gibt auch
Ja,
ganz
ganz
viele
schlimm.
Risikofaktoren, die da auch dabei sind. Dann sind die nicht glücklich, aber andererseits haben die leben miteinander, füreinander. Zum Beispiel auch in der Pandemiezeit. Es gibt Gärten, die werden dort, ja, es gibt also in dem Sinne, ja, gewerblich. Sollten ja
Na, die werden
gewerbliche
vom Staat
anbauen oder
gestellt,
vom Staat gestellt,
glücklicherweise.
ja, kriegen
Aber
etwas Geld, das bewirtet werden und das, was verkauft wird, das geht als Einnahme.
nee, genau, die haben die Gärten zur Verfügung gestellt, aber die Bewirtschaftung, darum müssen sich die Bewohner selbst kümmern.
Genau. Und in der Zeit, in der Pandemie, wurde all das, was dann geerntet wurde, fair aufgeteilt. Muss ich
Ja.
mal vorstellen. Nicht jemand, der sich dann alles genommen hat und dann seine eigene Familie versorgt hat und Co.
Am
Nein,
besten noch außerhalb
jeder.
der Stadt verkauft,
Am
also
besten
der
noch das,
Favela.
weil es ja noch
Ja.
besser zu verkaufen wahrscheinlich, noch
Ja.
mehr Geld angeben. Nein, es wurde aufgeteilt, dass jeder irgendwas kriegt und es gab da keine, und jetzt in der Rosinia gab es jetzt auch keine extrem große Notsituation von Verhungern oder all so Dingen, was man alles im Kopf gehen könnte.
Ja.
Die haben trotzdem weiterhin mit all den Restriktionen auch leben können. Ob sie die da drin so wahrgenommen haben, mag ich zu bezweifeln. Die werden wahrscheinlich nicht zu Hause eingesperrt gewesen sein, sondern werden da auch da ihren freien Kopf gehabt haben. Aber ja, das ist ja irgendwie auch, finde ich, irgendwie schön, dass die aus dieser Notsituation doch so viel Positives ziehen können und sagen können, dass sie glücklich sind.
Das stimmt absolut. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr, sehr spannend. Und es gibt eine Sache, die ich dazu sehr gerne noch ganz kurz ansprechen wollen würde. Und zwar haben wir
Ja.
natürlich die ein oder andere Nachricht bekommen. Damit haben wir auch ehrlicherweise gerechnet, ja, Kritik zu bekommen für Armutstourismus.
Ja, oder, boah, da habe ich richtig Puls bekommen. Es
Ja.
wurde auch sogar so betitelt, das ist ja, dass wir ein Zoo besuchen, wurde geschrieben. Wie kann es denn sein, dass ihr da genau Armutstourismus macht und da so wie Zoobesucher da entlangläuft, um zu beobachten, wie arme Menschen leben?
Genau.
Und euch daran amüsiert, ist ja, man
Uff.
geht ja in den Zoo, um sich zu amüsieren.
Ja. Also ganz ehrlich, Zoo
Boah,
ist ja schon noch mal eine ganz
Alter.
andere Story. Auch
Ja.
super schwierig und auf jeden Fall ganz, ganz wichtig. Ich finde, es gibt eine große Kritik an Armutstourismus und zwar an dem Armutstourismus. Deswegen haben wir es auch am Anfang klipp und klar deutlich gesagt, an den Agenturen von außerhalb, die sich darin bereichern.
Genau.
Wenn es Leute gibt innerhalb dieser Strukturen, die sich bewusst dafür entscheiden, euch da durchzuführen und bewusst, wo ihr auch merkt, hey, die wollen wirklich dem Ganzen eine Stimme geben,
Ja.
dann ist daran erstmal nichts Verwerfliches, solange
Genau.
ihr euch auch innerhalb respektvoll
Ja,
verhaltet.
ja. Nicht hochnäsig da irgendwie rumspazieren und ja, respektvoll. Und
Genau.
dann kriegt man auch Respekt entgegengebracht. Die Leute haben uns ganz normal begrüßt, die
Ja.
haben uns nicht komisch angeguckt, die haben uns, das kann ja auch passieren, gibt es ja auch in manchen Gebieten, besonders als Europäer, wenn man da irgendwo hinkommt, dass man dann auch begafft wird in dem Sinne. So, wer ist denn davon außerhalb? Nein, die haben es uns sofort teilhaben lassen von allem.
Ja.
Und also einfach wirklich
Eine belebte
unglaublich.
Stadt, auch ganz viele haben sich nicht mal darum geschert. Also müsst ihr
Nein.
euch vorstellen, genauso wie halt eine kleine Tour mal durch eine Stadtmitte durchläuft,
Ja,
ne?
genau.
Und dann sich was anschaut. So könnt ihr euch vorstellen,
Ja,
war das auch.
wir sind normale Bürger, so wie die gesagt haben. Wir
Genau.
sind ein normales Stadtviertel.
Und was ist der Sinn dahinter, wenn du das auch noch, wenn du ja schon diese Isolierung, über die wir vorhin gesprochen haben, die es hier halt gibt, einfach
Ja.
unter den Cariocas
Ja.
sozusagen.
Ja.
Was ist der Sinn dahinter, wenn die sagen, hier, wir öffnen unsere Türen und dann sagen wir, ja, nee, also wir jetzt, das geht nicht, weil das ist, ne, also wir können da jetzt, also wir isolieren die sozusagen
Ja,
weiter.
was ist das bitte für eine beschissene, privilegierte Gedanken? Was ist für ein scheiß Gedankengut, das so zu denken und zu sagen, nee, genau, wir gehen da nicht rein, wir unterstützen das nicht, wir schauen uns das nicht an, wir isolieren die komplett.
Ja, es
Das
ist.
geht doch nicht. Also, wenn die das doch anbieten und das okay ist
Ja.
und die davon auch noch profitieren und man damit auch vieles lernt über die und vielleicht dadurch auch unterstützen kann und dadurch auch besser zuordnen kann, wie kann man helfen, wie kann man. Was kann man machen oder was wäre politisch auch gut, obwohl wir jetzt nicht direkten Einfluss haben. Aber es würde auch ganz vielen anderen, wie hast du gesagt, K?
Cariocas.
Cariocas würde es denen gut tun, da bin ich mir sicher, dass sie einfach mal ein Bild davon bekommen.
In Austausch
bekommen.
Gehen. Es in geht Austausch um eine gehen. Art
integriert
von Austausch.
Werden. Das würde so viel helfen, dann Nachrichten zu bekommen, was wir uns dabei, was uns einfällt, dass wir uns daran belustigen und uns so eine Zoo
Warum
anschauen.
Warum belustigen wir bitte? Also kein bisschen.
Wie kann man das denn vorwerfen? Wie kann man auf diesen Gedanken überhaupt kommen? Ich bin ja auf diesen Gedanken davor niemals gekommen. Das war für uns von Anfang an klar, dass wir das Ganze mit Respekt, dem Ganzen mit Respekt gegenüberstehen und so einen Eindruck verschaffen und einfach diesen direkten Austausch haben wollen. Und wenn jemand das nicht will, würden wir auch niemanden zwingen oder sowas.
Nein.
Dann ist das so. Und wir wussten auch, man kann halt nicht alleine rein. Und dafür ist diese Tour doch einfach perfekt.
Ja.
Ich sehe da, ich muss ganz ehrlich sagen, in dem Fall, wie bei uns, wir sprechen jetzt, wie gesagt, nur für unsere Favela, für die Rosinha in Rio de Janeiro, ist das,
mit dem Guide.
Sehe ich da 0,0% mit dem Guide, genau, dass das irgendwie verwerflich ist. Muss ich ehrlich sagen.
Nee, tatsächlich. Und
so,
ich muss ehrlich sagen,
haben.
Deswegen ist es so wichtig, da sind wir wieder bei dem Punkt, nicht alles über einen Kamm scheren.
Ja.
Denn ja, ich kann die Kritik verstehen und es gibt viele, viele problematische Konzepte, die Armut
Definitiv.
Eben doch für Tourismus ausnutzt. Das ist ein absolut eklig und ein absolutes No-Go. Das sehe ich genauso, da stimme ich voll und ganz zu. Allerdings muss man auch sagen, es ist sehr, sehr hochnäsig, von vornherein zu sagen, das geht überall gar nicht.
Genau.
Leute, nicht über einen Kamm scheren, alles.
Ja.
Ich kann es nicht oft genug wiederholen, aber das ist, glaube ich, etwas, das werde ich von dieser ganzen Reise mitnehmen.
Ja.
Es ist nicht alles schwarz und weiß. Es ist nicht immer alles gleich, wie alles berichtet wird.
Ja.
Es lohnt sich, verschiedenen Menschen eine Stimme zu geben, wenn man ihnen respektvoll gegenübertritt und sie bereit sind, mit dir darüber zu sprechen.
Genau, und so kann man auch Gutes bewirken, da bin ich mir sicher. Ich habe einfach Verständnis entwickelt. Und das liebe ich an dieser Reise, dass wir einfach diese Möglichkeiten haben, diese Möglichkeiten auch wahrnehmen. Weil wir hatten ja auch mehrere Nachrichten, die haben gesagt, die haben sich nicht getraut, in Rio dann diese Favela zu besuchen, aufgrund der ganzen Thematik, die wir jetzt angesprochen hatten, dass man es ja bloß nicht machen soll oder was anderes denen empfohlen haben, es nicht zu machen, sind die nicht hingegangen. Und da hoffe ich auch wirklich, dass wir auch, besonders auch auf Instagram, werden wir auch ein Reel dazu veröffentlichen, haben uns dazu entschieden und ein bisschen noch was in der Story zeigen, dass wir da ein bisschen aufklären können. Das ist, mir irgendwie liegt es schon irgendwie sehr am Herzen, allein auch schon wegen unserem Guide und den Menschen, denen wir dort begegnet sind, dass sie drum auch in dem Sinne gebeten haben, obwohl die noch nicht mal wussten, dass wir auf Social Media aktiv sind.
Ja.
Die haben nur darum gebeten, dass wir diese Message nach außen tragen. Bedeutet für die Familie, Bekannte, andere, mit denen man zu tun hat, dass das einfach ganz normale Bürger sind, die gehört werden wollen, die vielleicht auch irgendwo mehr in deren Betrachtung, und da stimme ich denen auch zu, einfach mehr Gerechtigkeit haben wollen. Dass sie auch wie normale Bürger leben können, weil sie genauso arbeiten wie ganz viele andere auch. Und genau das dem System unterstützt noch mit der Arbeit, die sie draus machen. Also ja, insgesamt ein hartes Pflaster. Auch hier in Rio, obwohl die Stadt wunderschön ist, ist das nochmal die Realität, mit der man hier tagtäglich konfrontiert wird.
Genau, deswegen war es, glaube ich, ganz wichtig, dass wir heute auch sehr ausführlich in dieser Podcast-Folge darüber gesprochen haben. Ja, also ich hoffe, wir haben euch da jetzt nicht zu nachdenklich hinten dran gelassen. Wir hoffen, beziehungsweise es wird auf jeden Fall in den nächsten Folgen bestimmt auch wieder etwas leichter. Aber wie ihr merkt, war es uns auch einfach ein ganz, ganz wichtiges Thema. Denn das ist nämlich, sind alles Dinge, auf die wir auf dieser großen Reise Freiheit ab Kilometer Null auch konfrontiert werden. Sei
so
es sowohl
es.
Mit sehr positiven Sachen oder eben auch mit eher negativen oder auch sehr nachdenklichen Sachen.
Ganz genau. Es ist wir wollen Südamerika erleben und das tun wir voll im Ganzen auch gerne. Wenn ihr Fragen habt oder Co., geht gerne mit uns in Austausch unterm Reel, unter dem Posting, alles, was wir dazu noch veröffentlichen werden.
Ihr könnt jetzt sogar mittlerweile bei Spotify kommentieren.
Ich finde jetzt unterm Reel fände ich es geil, aber ich glaube, das interessiert ganz, ganz viel und die Fragen, die sind ähnlich.
Ja, das kann natürlich
sein. Also,
dass
man da in den Austausch gehen kann, das fände ich eigentlich richtig geil, dass man sich da auch mal miteinander drüber aussprechen kann.
Okay, damit wünscht sich unterm Reel.
Ja.
Da machen wir es so.
mein Wunsch, das ist mein kleiner Wunsch. Das finde ich, in dem Fall ist es so. Ansonsten immer, immer gerne, auch bei Spotify.
Genau, und ansonsten wünschen wir euch wirklich noch einen wunderschönen Tag und freuen uns sehr auf den Austausch mit euch und hören uns dann zumindest so die nächste Woche dann.
Richtig,
bis
vielleicht
bald.
Schon an einem anderen Ort.
Ja, das will ich hoffen, weil so langsam müssen wir ein paar Kilometer knallen.